1. Mose 47. Ja, die Geschichte geht weiter. Jakob und seine Familie sind jetzt schon in Ägypten. Josef hat seine Familie angewiesen, dass sie sagen sollen, dass sie Schafhirten sind in Ägypten, weil das den Ägyptern ein Gräuel ist, weil er nicht will, dass sie da Herrlichkeit erlangen, so und Einfluss haben, so sich vermischen mit der Welt, sondern abgesondert leben. So, ne? Also lass uns mal lesen. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und er sprach: Ja, mein Vater, meine Brüder, die sind aus dem Land Kanaan gekommen, samt ihren Schafen und ihren Rindern und all ihrer Habe. Und siehe, sie sind jetzt im Land Gosen. Er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder 5 mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder: Ja, was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao: Ja, deine Knechte sind Schafhirten wie wir und unsere Väter. Und sie sprachen zum Pharao: Wir sind gekommen, um uns im Land aufzuhalten, denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh. So hart beschwert es die Hungersnot das Land Kanaan. Und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen. Da sprach der Pharao zu Josef: Ja, dein Vater und deine Brüder, die sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und er stellte auch ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob: Wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao: Oh, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen, und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao. Und Josef, der wies seinen Vater und seine Brüder Wohnsitze an und er gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Sie halten sich an dem, was Josef ihnen geboten hat. Hätten sie nicht machen müssen. Ja. In 2 Kapiteln sehen wir den Segen bzw. Fluch vom Vater für jeden einzelnen Sohn, für jeden einzelnen Stamm Israel. Und ich will da nur kurz rangehen. Simeon und Levi, sagt er, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Das waren Kämpfer, Krieger. So, die hätten auf jeden Fall in die Armee kommen können, in hohen Posten. Ja. Zu Juda sagte, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab. Er hätte in der Regierung dort in Ägypten mitwirken können. Und ganz Ägypten beeinflussen können. Zu Sebulon sagte, Angelplatz der Schiffe ist dein Wohnort. Ne, hätte Hafenverwaltung machen können und all das, was nötig ist. Ne? Zu Asser, er gibt königliche Leckerbissen. Es hätte ein Chefkoch werden können oder ne? Zu Naphtali, er kann schöne Worte machen. Wäre ein super Politiker wahrscheinlich oder ein Philosoph oder hätte eine Kulturgeschichte eingehen können dort. Ne? Naja, und so weiter. Da kommen wir noch hin. Aber die waren nicht nur Schafhirten. Sondern die hatten auch hatten dort auch Aufgaben in Kanaan. Es war eine Riesenfamilie. Die hatten echt viel Besitz, die waren reich und angesehen in Kanaan. Alle kannten sich damit aus, jemand zu sein, so ein Familienoberhaupt zu sein, zu bestimmen, zu regieren, zu wirtschaften und zu handeln. Und jetzt ist aber diese Hungersnot da und das Land ist trocken und wüst und in ihrer Not werden sie gezwungen, in ein anderes Land zu ziehen. Und da ist Josef, der sie versorgt, aber er stellt sie wieder erneut auf die Probe und sagt, Aber diesen Adelsstatus, den ihr in Kanaan habt, weil ihr von Gott gesegnet seid, den müsst ihr hier verlieren, ihr müsst Sklaven werden. Fremdlinge seien auch in Ägypten. Ihr seid hier noch nicht zu Hause. Auch wenn ihr jetzt Besitz bekommt und die Besitzurkunden, Urkunden habt, dass euch dieses Land gehört. Aber Gott will, dass ihr Fremdlinge bleibt. Euch nicht in die Dinge der Welt einmischt. Und das war wichtig für Israel, weil die wie Sand am Meer werden. So viel in den nächsten 400 Jahren, bis der Mose auf den Schirm kommt, dass der Pharao, der Damen regiert, Angst hat. Und sagt, ich habe Angst vor diesem Volk, dass die hier die Macht übernehmen, jedes Säugling muss getötet werden, in den Nil geschmissen. Um dieses Volk klein zu halten, bevor sie noch aufbegehren. Und das ist demütigend. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass ein Christ, ein wiedergeborener Mensch, nicht in der Politik sein kann oder in der Wirtschaft wirken kann oder selbstständig sein kann oder in der Kultur wirkt oder sonst wo. Ne? Aber es gibt eine bestimmte Zeit dafür. Und es ist schwer, sich selber, was sie müssen, dann sich selber zu verleugnen und sich selber klein zu halten. Wie wir es vorhin gesungen haben, meine Träume und meine Rechte und Wünsche gebe ich dir. Das, was mein Recht ist als Mensch, als Individuum mit einer Seele. Vielleicht mein Recht als wiedergeborener Mensch. Aber ich möchte es dir geben, auf deine Zeit und auf dein Maß warten. Und es ist wichtig, dass wir in Demut wandeln und dass wir demütig sind vor Gott und das lernen, ihm zu vertrauen, weil es gibt diese Zeiten, wo du vielleicht erhaben bist und wo vielleicht alles läuft, wo die Menschen vielleicht, ja, wo du Einfluss hast, auch auf das Weltgeschehen vielleicht, oder auf dein Umfeld, aber es gibt halt auch andere Zeiten, wo eine Hungersnot herrscht oder wo deine Fremdlingschaft, die du hast in dieser Welt, deutlich ist und spürbar. Ja. Es ist wichtig, Demut zu lernen. Und seine eigenen Wünsche und Ziele loslassen zu können. Das müssen wir lernen. Ja. Denn wer seinen Träumen nachjagt und wer seine Wünsche und vielleicht sein Recht oder was auch immer im Vordergrund stellt, als Muss, der rutscht in die Dunkelheit. Da kenne ich mich gut mit aus. Man verliert einen Überblick und man wird unzufrieden und undankbar und man zerstört alle Menschen, die um einen drumherum sind. Weil man sich wie in Trance befindet und sauer und bitter wird gegen Gott und gegen jeden, dann, ob es einen Sinn macht oder nicht. Aber da ist Demut nötig und die müssen wir lernen, zu dem Punkt zu kommen, dass ich sage, Gott, das, was in meinem Herzen gerade ist, ich überlasse dir die Zeit. Ich überlasse es dir, ob du nur gibst gerade oder nimmst. Ich überlasse es dir, ob ich deinen Willen gerade verstehe, wo ich mich befinde oder nicht. Ob ich nur verachtet bin oder erhöht bin, ich möchte trotzdem auf deinen Plan vertrauen. Das ist schwer in bestimmten Situationen. Aber das ist auch da, wo der Satan auch ansetzt. Weil das ist in unserem Fleisch, bei jedem von uns. Wir alle haben Vorstellungen. Wir alle sind jemand. Wir alle haben bestimmte Gaben, Talente oder Fähigkeiten oder Wünsche. Aber das Ding ist, wenn ich dran festhalte und mir einen Traum zur Realität ausbaue in meinem Kopf, was Gott nicht so vorgesehen hat, ist zerstört. Und das will ich nicht. So muss ich immer wieder kommen zu meinem Schöpfer und ihm das geben und sagen, ja, das ist das, was ich am liebsten will, das ist das, was ich auf dem Herzen habe, das ist das, wo ich dachte, das kommt jetzt als nächstes aber es ist nicht da. Ja. Die Bibel sagt, halte dich nicht an Dinge, die dir zu groß sind. Weil du nicht glücklich wirst da drin. In dem Kleinen sollst du lernen, treu zu sein. Und Gott setzt dich über Größeres. Und das ist eine Lektion, die ich immer noch lerne. Und wo ich nie auslerne, weil mein Herz und mein Wunsch sich schon nach Großen sehnt. Nach großer Veränderung. Ne? Allerdings bin ich überhaupt nicht fähig, die zu tragen. Das musste ich auch schon öfters erleben. Ne? Wo Gott mich zu dem Punkt gezwungen hat, dass ich zerbrochen bin und aufgebe und hinlege und sage, okay, ich lasse diesen Traum bei dir. So wie Hannah, die Mutter von Samuel, so die sich nichts sehnlicher wünscht als ein Kind, und sie wird älter und älter und ihr Mann wird älter und älter. So, und auch Sarah und Abraham, ne? So auch Jakob und Lea, so die unfruchtbar ist und sich nichts mehr wünscht als Gott und ihrem Mann die Ehre zu geben. Ne? So ein, aber auch bei Hannah, die habe ich letztens gelesen, die Geschichte, so ein, das hat mich so bewegt halt. Das ist eine gottesfürchtige Frau, die demütig ist vor ihrem Schöpfer und diesen inneren Wunsch, obwohl sie so kämpft im Gebet, dass der Priester, der da ihr zuguckt, so denkt, sagt so, hey, du bist doch besoffen, hör auf zu trinken. Ne? So ein, aber sie sagt, nee, um Gottes Willen, ich bin nicht berauscht mit Wein oder irgendwas, sondern ich sehne mich und ich wünsche mir Erfüllung. So ein, ich habe einen Traum, dem ich Gott darreiche mit aller Kraft und Hingabe. So ein, aber dennoch ist sie jedes Jahr, geht sie dahin zum Pastor und betet im Tempel. So ein, und jedes Jahr verstreicht ein neues Jahr, wo ihr Traum nicht erfüllt wird. Und dieser Traum wird nicht weniger. Und das kann ich verstehen. Ich habe auch Wünsche und Träume, die gehen einfach nicht weg. Aber ich muss halt jedes Jahr irgendwie oder zu jeder Zeit, wo es in meinem Herzen wieder aufflammt, halt wieder beruhigen lassen von Gott und sagen, ja, aber jetzt anscheinend nicht. Vielleicht doch nie. Aber dennoch werde ich dafür beten. Und dennoch werde ich mir das wünschen weiter. So ein, weil es gut ist. Ne? Wer ein demütiges Herz hat und Gottesfurcht somit und Gott akzeptiert mit seinem Zeitplan, der kommt damit auch irgendwann früher oder später klar und kann es immer wieder abgeben. Ja. Am Ende segnet Gott Hannah und sie bekommt ihr ersehntes Kind. Aber sie hat versprochen, so ein, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir. Und sobald das Kind entwöhnt war, und Gott hat ihr Flehen gehört, so ein, hat sie ihn abgegeben, ihren großen Traum, und konnte loslassen. Ne? Nicht so wie Jakob hier, der an Benjamin festhält und nicht abgeben kann im Gottvertrauen. So, sie konnte es. Ne? So, und sie hat sich selbst zurückgestellt, so ein, und hat Gott vertraut. Und Samuel wurde ein Segen für ganz Israel. Und auch für den zweiten König, der dann kommt, für David. So ein, und Gott hat sie auch weiter mit Kindern dann gesegnet. Und die durfte sie selber großziehen. Ne? Ich würde Satan nicht erlauben, dass er mich verblendet. Und das ist eine große Versuchung, selbst Jesus in seiner Vollkommenheit und in seiner absoluten Gerechtigkeit ohne Sünde hatte Leiden. Was führt uns zur Sünde? Unsere, wenn die Versuchung kommt, unsere, wer sich seinen Leidenschaften hingibt? Begierden? Ja. Auch Jesus hatte, weil er vollkommen Mensch war, Begierden. Sonst wäre es keine Versuchung gewesen. So. Aber Satan hat ihn beobachtet und er wusste, welche Begierden da sind und welches Recht er auch hat als König der Könige. So, ne? Und auch für Jesus war es ein Kampf, sich gegen seine Begierde zu stellen und das Richtige zu tun, es Gott zu lassen, deinen Zeitpunkt, wenn du mich erhöhst, deinen Zeitpunkt, wenn du mir alles gibst, deinen Zeitpunkt, wenn ich satt bin. So, es ist deine Zeit hier und es ist dein Wirken, weil ich möchte ein Segen sein für alle um mich herum. Ne? Und er war treu. Er hatte auch die Begierde, nicht zu leiden und getrennt zu sein vom Vater. In Gethsemane. Aber nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Und er hat es abgegeben. Ne? Und uns geht es ja genauso. Und er versteht uns auch, dass wir uns verwirklichen wollen oder jemand sein wollen oder gefallen wollen, dass wir vielleicht uns keine Sorgen über Geld machen oder das haben, was wir uns so sehr sehen, aber es ist, und das ist eben dieser Haken, es ist nur ein Traum, es ist nur ein Wunsch, es ist nicht Realität, die wird es erst dann, wenn Gott es gibt. Und nicht jede Tür, die aufgeht, ist voller Segen. Sondern manche Dinge, da weiß ich bei Gott so ein, okay, das ist nicht dein Wille. Und obwohl die Tür aufgeht und ich es mir greifen könnte, es wird ein Fluch. Und das will ich. Ich will lernen zu akzeptieren, in dem Kleinen treu zu sein, auch wenn ich in meinem Herzen vielleicht nach Größerem mich sehne. Er gibt jeden Einzelnen nach Maß. So wie der andere, der neben einem ist, gerade es braucht. Der eine braucht mehr, dann habe ich mehr. Der andere braucht weniger, dann habe ich weniger. Es kommt nicht von mir, der Segen. Es ist die Gabe von Gott, um zu segnen. Und das ist was ich lernen muss, immer wieder aufs Neue. Gott, ich will deine Zeit akzeptieren und warte. Um Frieden zu haben, um ruhig zu sein, um klar zu sein. Und das war schwer für die, nennen wir die Patriarchen? Naja, war schwer für die Zwölf und auch für Jakob wahrscheinlich, von diesem angesehenen Status freiwillig in die Position zu gehen, dass man verabscheut wird von denen, die es sagen haben. Aber ich liebe Jakob sein Herz hier, ne? Seine Perspektive, die er bekommen hat. Und er war ja der Lügner und der Betrüger. Aber die Perspektive, wie Gott ihn geformt hat, sein Herz durch die ganzen schweren Trockenheiten und Zeiten. Ne? Und er sagte selber, dass seine Lebenszeit halt böse war. Und er musste auch echt viel leiden. Aber es hat sein Herz geformt zu dem Herzen, das benötigt war, dass seine Söhne funktionieren als dieses Volk Gottes, das sie mal werden. Um Josef zu dem Mann zu formen, der ist. Und er in seiner Perspektive ist nirgendwo zu Hause. Er ist Fremdling. Ob er nur reich ist und Ansehen hat und angesehen ist von dem Volk, das um ihn drumherum lebt, oder ob er ganz unten ist und als der Unterste wirkt. Er schaut auf Gott und vertraut auf die Verheißung und auf das Zuhause, das da ist. Ich bin ein Fremdling in meiner Lebenszeit hier. So wie meine Väter Fremdlinge waren. Und Israel bleibt dank Josef seinem Plan, die Gott ihm in seinem Geist ins Herz gegeben hat, so ein Fremdlinge 400 Jahre lang. Ja. Was wäre, wenn Gott es anders gemacht hätte? Dann hätten sie sich vermischt mit dieser Welt, mit der Weltzeit, in der sie gelebt haben. Dann hätten sie viele Götter. Dann wäre Jahwe und sein Wille und seinen Auftrag verschwommen, vermenschlicht, dämonisiert. Aber dadurch, dass Gott eine Grenze gesetzt hat und gesagt hat, hey, ihr bleibt da als geschlossenes Volk, ist auch Jahwe von Generation zu Generation und sein Wille und seine Verheißung weitergegeben worden. Und die Menschen haben gewartet auf die Erfüllung. Die Menschen auch bei Mose nach 400 Jahren haben gewartet auf die Erfüllung, dass ihr Gott, der Gott Israels, sie rausführen wird ins verheißene Land. Weißt du, vielleicht ist dein Leben manchmal beschwert oder kostet in deinen Augen viel, aber es ist nicht wahr, weil es ist noch nicht die richtige Zeit. Es wäre noch kein Segen. Und Gott hat einen Grund, warum wir durch Hungersnöte oder Trockenheiten durch müssen. Es formt uns. Es beschützt uns. Und es bringt unser Denken zu einem Punkt, wo wir es abgeben und zulassen, dass wir neue Gedanken bekommen, neue Blickwinkel auf eine Situation. Wenn bei dir alles läuft, dann du änderst dein Denken nicht. Du änderst deinen Blick nicht. Du vergisst, dass du abhängig bist von deinem Schöpfer. Abhängig bist von seinem Wort. Abhängig bist von seinem Geist. Abhängig davon bist, ihn zu suchen und ihn zu fragen. Ihn als König hinzusetzen, der regiert über dein Leben. Aber in diesen Zeiten, die uns so anecken, so, das sind halt die Zeiten, wo wir uns erinnern und erinnert werden, uns selbst erinnern. Und wo wir uns auch Menschen suchen oder in sein Wort mal wieder reingucken, so, weil wir hoffen, erinnert zu werden an das, was wirklich ist. So. Lerne diese Hungersnöte lieben. Und lerne diese Trockenheit lieben. Lerne es zu lieben, wenn du warten musst. Und wenn die Dinge sich nicht so erfüllen, wie du dir das gerade hoffst. Weil manche Dinge sind wirklich nur eine Illusion. Ne? So wie immer wieder das Gleiche. War bei mir auch so. Wenn du Single bist, willst du heiraten. Außer du bist von Gott so gemacht. Oder es ist einfach noch nicht die Zeit. So, aber ein Single will nicht alleine sein, der dafür nicht gemacht ist. Und jeder, da gibt es, glaube ich, keine Ausnahme. Selbst wenn man die Bücher gelesen hat und die Wahrheit gelesen hat, man glaubt es nicht. So, jeder denkt, sobald man einen Partner hat und verheiratet ist, ist alles wunderbar und anders und herrlich. Oder Kinder. So, war genau das Gleiche. So, ne? Oder in meiner Zeit, wo ich wusste, irgendwann soll ich rausgehen aufs Missionsfeld und Gemeinde gründen. Ey, in meinen Träumen lief das alles. So. Es ist einfach, Träume sind einfach nur. Es ist nicht die Wahrheit. Und sie versprechen mehr, als es in Wirklichkeit gibt. So, ne, du hast dann einen Ehemann oder eine Ehefrau und du merkst, eigentlich ist es noch schwerer, als Single zu sein. Noch herausfordernder oder fordernder. Oder du hast Kinder, wo du denkst, du bist der beste Vater. Und du machst alles anders als deine Eltern. Und du siehst dich in deinen Träumen, wie du Hand in Hand springst mit deinem Kind über die Wiese und das ganze Tag beschäftigt und das Kind lächelt die ganze Zeit und ist dankbar und glücklich und nee. So ist es halt nicht. Ne? Es sind Träume. Und diese Träume zu haben, denke ich, ist menschlich und das ist gut und richtig, weil sonst würden wir überhaupt keine Ziele uns setzen. So. Und diese Träume, wenn sie dann erfüllt werden, sind am Ende dann doch Segen und nicht Fluch. Und ein Geschenk. Und nicht Arbeit oder Kosten. Das ist ein Gewinn. Aber was wir immer wieder lernen müssen, dass es ein Segen und ein Gewinn ist, dafür muss ich arbeiten. Und opfern. Und investieren. Und mich selbst sterben. Muss ich ein Segen sein? Muss ich vergeben? Muss ich Nöte erkennen? Und mich auch investieren, diese Nöten entgegen. So, es ist doch mehr Arbeit zu lieben, als man denkt, wenn man dafür betet. Herr, gib mir mehr Liebe. Ja. Aber der Gewinn daraus ist einfach um 100-fach mehr. So. Ja. Aber es gibt seine Zeit dafür. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich nicht vorher schon geheiratet habe, bevor ich den Dorot kennengelernt habe. Und ich hatte viele lange Langzeitbeziehungen, dachte immer an Hochzeit. Und dann Kinder und Familie. Und ich bin Gott dankbar, dass da kein Kind kam, dem ich jetzt schuldig bin. Sondern dass ich so eine lange Trockenperiode auch hatte, wo ich mich nur gesehnt habe und es immer wieder mein Gedanken war und ich mich gequält habe. Aber am Ende war ich noch nicht bereit, Ehemann zu sein. War ich noch nicht wirklich bereit, im Herzen Vater zu werden. War ich noch nicht bereit, Hirte zu sein? Dieses Warten und Stillsein vor Gott ist das Qualvollste für uns. Weil sich es halt in unseren Köpfen immer so anfühlt wie Verlust oder das wird nie eintreffen oder. Ne, und wir kommen halt aus einer Gesellschaft, die halt. Aus einer Weltzeit, wo es gerade sehr laut und sehr wichtig ist, wichtig zu sein, jemand zu sein, gehört zu werden. Ne? So, und wo sich die meisten irgendwas sich suchen so, und sich selbst dort darstellen. Ob es nur so sind oder nicht, aber es ist wichtig, selbst wenn du nur bei Facebook bist, so, du kannst mir nicht erzählen, wenn du irgendwas postest, dass dir egal ist, wie viele Likes du hast. Oder wenn kein Kommentar kommt. Ne? So, wir sind in einer Generation, wo es uns wichtig ist, diese Anerkennung. So, wir wollen und können das auch nicht, so ein mehr ein Gräuel zu sein oder unwichtig oder ungesehen oder unbeliebt, so ein wir wollen Schulterklopfen. Und das wächst mehr und mehr. Und das wird, ist die letzte Zeit. Und dieser Drang, bestätigt zu werden und wichtig zu sein und geliebt zu sein, der wächst und wächst und wächst. Auch in der Gemeinde Jesu Christi, bis Laodicea vollendet ist. So ein, ich bin schön. Ich weiß alles. So ein, ich kann dir das zeigen, wo das Licht und das Brot ist. Und doch guckt Jesus sie an und sagt so, hey, dir will ich nicht folgen. Und ich will auch nicht, dass dir irgendjemand anderes folgt. So, weil du bist nicht schön. Und du kannst nicht sehen. Und du bist nicht reich. So, du bist nicht brennend und heiß für mich. So, du bist einfach verblendet. Weil du nur dich im Zentrum hast. Und dich nur um dich drehst und baust. Und damit zerstörst du jede Beziehung, die um dich drumherum ist. Ob in der Gemeinschaft oder in deiner Familie. Es ist wichtig, dass wir Licht im Auge haben, sagt Jesus. Dann ist auch das, was wir tun, unser ganzer Leib Licht. Um dieses Licht zu haben, muss ich aus Dunkelheit raus und muss erstmal erkennen, wo Dunkelheit überhaupt ist. So wie wir es vor 3 Wochen hatten, zu vergeben. Wer nicht vergibt, kommt in Bitterkeit und sitzt in Dunkelheit fest. So, ich muss vergeben, damit ich im Licht sein kann, unabhängig von dem anderen. So, ich muss Heiligkeit anstreben, damit ich Licht bin und ein Segen und funktioniere und nicht zerstöre. So, ich muss demütig werden und gottesfürchtig, damit ich im Gottes Willen stehe und seine Aufgabe auch vollkommen erfüllt für meinen Nächsten und für seinen Namen. So, es ist wichtig, dass ich da in dem Punkt egoistisch bin. Und in dem Punkt muss ich egoistisch sein, so, dass ich mich mit Agape liebe. Und dass ich auch Gott mit Agape lieben möchte. Und dass ich auch meinen Nächsten mit Agape lieben möchte. So, aber dass ich den Weg Jesu gehe und ihm folge und als Vorbild nehme und nicht mich und mein Ideal von Christsein oder Göttlichkeit oder was auch immer. Ich muss ihn kennenlernen. Und ich darf nicht vergessen, dass ich ein Fremdling bin. Und ich merke, wie schnell das geht, dass ich mich vermische mit dieser Welt, dass in mein Herz die Dinge wieder reinkommen. So, und dass Unkraut wächst und ich es zulasse. So, und dass da unbehandelter Boden ist, wo nichts Gutes wachsen kann, weil es verdorrt. So, wo ich hart bin in meinem Gewissen, in meinem Herzen, weil ich blind geworden bin, in Dunkelheit sitze und das einfach nur ein Weg ist, wo Satan ran trampelt und alles klaut, was Gott mir schenkt. Und vielleicht kennst du das so, wo Gott dich erinnert frühmorgens an irgendwie, hast es vielleicht mal geschafft, Bibel zu lesen, wurdest erinnert an irgendwas oder wenn du mit jemandem zusammen bist oder den, wie es viele haben heute, so den Vers des Tages oder so, ne, der dann auf einmal in dein Herz spricht und denkst, oh, so ein, aber im Laufe des Tages verschwindet das und es ist einfach weg. Ne? So ein, weil ich mich wieder verloren habe in dieser Weltzeit. So ein, weil ich mich wieder verloren habe mit den Gedanken von vielem, was überhaupt nicht dran ist gerade. Und so nichts nützt, was Gutes. So ein, es ist wichtig, dass ich mich absondere als Christ. So ein, und ich muss mich auch absondern in dem Punkt, dass ich nicht irgendeinen König suche und seine Macht, sondern dass ich Gott als König suche und sage, du kämpfst für mich. So ein, dass ich zu ihm komme, zu diesem wundervollen Ratgeber, größter, wunderbar, so ein, und sage, von dir möchte ich getröstet werden, von dir möchte ich Rat haben, von dir möchte ich geleitet werden und wissen, wo der nächste Schritt, wo am meisten Segen ist. So, ich will nicht vergessen, dass ich abgesondert bin und abgenabelt von dieser ersten Geburt. So, dass ich jetzt ausgenommen bin und eingefropft bin in einen anderen Baum. Dass ich zu einem Volk gehöre, das eine Berufung hat und eine Auserwählung vom Schöpfer selbst. So, und da bin ich dann dankbar dafür, dass Gott mich dann doch nicht so groß gemacht hat, wie ich es mir erträumt habe. Und dass die Dinge doch nicht so herrlich sind und mächtig, trotz meiner Gaben, so wie ich es eigentlich erwartet habe. So weil es mich am Boden hält und weil es mich nicht vergessen lässt. So, und weil ich demütig bleibe, so. Ja. So, weil ich, da muss ich Gott suchen, da muss ich auf meine Knie und vergesse es nicht. So, und da ist der Punkt, wo ich erinnert werde, und zwar praktisch, ohne dass ich drum herum kann, dass ich ein Fremdling bin in dieser Weltzeit. Dass ich abgesondert bin. Und dass früher oder später selbst die Nicht-Christen, die mir gerade auf die Schulter klopfen, es eine Situation kommt, wo sie das nicht mehr tun. Weil sie ein anderes Verständnis, einen anderen Lauf bekommen. Also, diese Trockenheit ist nicht der Fluch. In meinen Augen ist der Fluch der Reichtum. So, weil da werde ich hochmütig. Und ich bin dankbar für Gottes Treue und Liebe, dass er den Hochmütigen demütigt, um ihn zu halten und zu behalten. Er züchtigt, wen er liebt. Und da bin ich dankbar, dass er reinquatscht und mir einfach mal ein Bein stellt manchmal. Dass ich ihn klatsch. Versuchung zulässt, wo er weiß, dass ich da falle und nicht bestehen kann. Anfechtung bringt Umstände, so die mich zerbrechen und mich an meine Grenzen bringen. Und noch drüber hinaus. So, er hat das alles bemessen, sagt, und er hat aber auch schon den Ausweg. So, weißt du, er macht das, weil er uns sonst nie dorthin bekommt, wo wir mal hin sollen. Es ist nicht bös gemeint, sondern es ist zu unserem Guten und Besten. Und nicht nur zu unseren, sondern im Endeffekt, wenn wir uns ergeben und ja, seine Autorität akzeptieren und seinen Weg, so ist es ein Segen für mich und für alles drumherum. So, das will ich. Eigentlich wollte ich weiterlesen, aber das lassen wir heute. Schön ist hier auch das Bild von Josef, ne? Der letzte Vers. Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Und das ist auch wieder dieses Bild für Jesus. So, er ist der thront. Und er ist der bestimmt. Die Regierung ist eingesetzt durch ihn. Jede Regierung und jeder, der Macht hat, ist ein Werkzeug, eine Dienerin des Schöpfers. Ob sie nun gottlos sind in ihrem Herzen oder gottesfürchtig, es spielt keine Rolle. Ihr Weg ist bestimmt. So wie in Daniel, wie du lesen kannst, der Weg von Alexander dem Großen zum Beispiel. So, es war vorherbestimmt, er war das Werkzeug, um das zu tun, und niemand konnte es aufhalten. Oder Nebukadnezar, so im babylonischen Reich, ne? Das mesopotamische Reich, so das römische Reich, so und auch dieses Mischreich, ne? Dieses neue römische Reich, so das kommen wird. So, es ist alles von Gott bestimmt und nichts und niemand kann das ändern. Es hat alles einen guten Grund, und zwar für sein Volk. So, damit es am Ende so ist, dass er retten kann. Und dass am Ende doch jeder, der berufen ausgewählt ist, ins Ziel kommt in dieses verheißene Land. Und wir brauchen Brot. Und wir brauchen Nahrung. Und ja, ich kenne das selbst so, ne, wir hatten es ja auch als Thema letztens am Mittwoch, so kennt jeder von uns so die Zeiten, wo du die Bibel aufmachst und wo du lesen willst, weil du merkst, du hast Hunger. Der Bauch, der Geistliche schmerzt. So, du verlierst an Kraft. Du kannst nicht mehr klar denken oder funktionierst nicht mehr so wie sonst. So, wir merken einfach, dass wir verhungern und verdursten. Ja. Und wenn wir zu lange nicht gegessen haben oder getrunken, so, dann hat das Auswirkungen nach außen hin, körperlich. Und wenn es im Geistlichen so weit ist, dass du es äußerlich schon merkst, so, dann musst du unbedingt schnell was essen und trinken. Und ja, und Gott führt uns auch dahin, dass wir, weil wir ihn vielleicht vergessen haben oder weil wir vielleicht uns vermischt haben oder weil wir vielleicht, weiß wir was einfach brauchen, gerade eine Trockenheit und eine Hungersnot, damit wir an einen Ort kommen, wo wir so nie bereit wären hinzugehen. Und du liest ein Wort und denkst, da kommt gar nichts und ich habe immer noch Hunger und Durst. Und du gehst in deine stille Kammer, du versuchst zu beten, aber deine Gedanken schweifen ab und du fühlst dich nicht satt. Und du suchst nach diesem Brunnen, du suchst nach diesem Manna, aber dir sind die Augen verschlossen, du kannst es nicht erkennen. Aber diese Zeiten sind auch wichtig, weil es uns demütig hält, weil wir wieder erneut erinnert werden, dass wir seine Gnade und seinen Geist brauchen. Weil wir uns merken, wie abhängig wir sind und wie wir ihn doch lieben, weil es uns stört, dass wir nicht so nah sind bei ihm. Und weil wir nicht zufrieden sind in Ägypten. Aber es kommt auch da seine Versorgung zur richtigen Zeit. Zu seiner Zeit. Das, was ich halt machen muss, ist nicht aufzuhören, durch diese Wüste dann zu latschen und diese Quelle zu suchen. Und wir sind so oft an dem Punkt, wo wir verwundert sind, weil da nur ein großer Fels ist. Aber dass doch, wenn Jesus mit seinem Holz, mit seiner Gnade draufkommt, wir sehen so sein Leben, seine Gnade, seine Liebe ist überall zu finden. Wir werden satt. Auch Jesus gibt uns das Brot und auch er gibt uns den Wein. Auch er gibt uns das Wasser, das wir brauchen zum Leben. Und er lässt uns nicht verhungern oder ausdürren. Seine Gnade hört nicht auf. Aber wir müssen akzeptieren, dass es auch mal Zeiten gibt, wo halt es mir zum Guten dient, wenn ich nicht in dieser Fülle lebe, sondern wenn ich mich nach Fülle sehne. Wenn es aus Sünde ist, dann ist es der Punkt, wo es wieder den Raum mir gibt, Buße zu tun und umzudrehen und zu erkennen, wo ich falsch gelaufen bin oder wo ich zu viel Kompromisse gemacht habe. Und wenn es einfach wichtig ist, gerade um mich an einem Ort zu bringen, dann sehe ich das auch Schritt für Schritt, bis ich an dem Ort bin und sage, ach, deswegen, okay. Und ich höre auf zu meckern. Aber spätestens im letzten Augenblick öffnet Gott einen Felsen und es kommt Wasser. Auch das Volk in Israel ist nicht verhungert und ist nicht verdurstet. Selbst wenn sie mal zu Mara geführt wurden, zur Bitterkeit war Mara, ne? Und auch das passiert und ich will mich deswegen nicht abschrecken lassen und meinen Gott verlassen. Und du kennst das, hast vielleicht schon eine längere Zeit eine Trockenheit oder Mangel. Und hast vielleicht schon geistliche Mangelerscheinungen in irgendwelchen Bereichen. Ne, aber du läufst weiter und deinem Jesus hinterher und dann kommt diese Fata Morgana, was Mara ist, obwohl sie real ist. Und du siehst die Palmen und du siehst das Wasser und du denkst einfach nur, endlich ist es vorbei, endlich ist es Zeit, sich auszuruhen. Und dann sitzt du endlich am Wasser und du trinkst und du denkst, es ist noch bitterer. Da ist aber der Punkt, du kannst entweder fluchen und meckern und einen Rückweg antreten nach Ägypten und seinen Weg verlassen, oder du setzt dich entspannt hin und sagst, nee, aber zu irgendwas ist es gut, dass Jesus mich hierher geführt hat. Irgendwas will er mir zeigen. Ich bin ja jetzt am Verdursten, ich schaffe den Rückweg vielleicht gar nicht mehr. Aber da kommt Jesus, der halt das Holz ins Wasser schmeißt. Sein Opfer. Seine Liebe dazu, im Kleinen treu zu sein. Und dieses viele Kleine, wo er treu war, das ist das Große. Das so gewaltig ist, dass es der Mensch nicht fassen kann und auch die Engel nicht. Und du merkst einfach du sitzt da und du trinkst dieses süß gemachte Wasser wieder durch seine Gnade, durch sein Opfer und du sitzt da und bist einfach nur voller Lobpreis und Dank. Du gibst ihm die Ehre. und verstehst wieder und akzeptierst für dich seinen wundervollen Plan, der über meine kleine Wenigkeit steht. Lass dich versorgen, du brauchst, aber sei auch geduldig mit dieser Fremdlingschaft. Und zum Schluss eine Sache, das andere erzähle ich dann nächste Woche. Jakob segnet den Pharao, als er hinkommt, und Jakob segnet den Pharao, als er ihn verlässt. Und genau das ist auch das, was Jesus uns gerufen hat, dass wir ein Segen sein sollen für die gottlose Welt. Dass wir ein Segen sein sollen für unsere Stadt, für die, die hier herrschen und bestimmen, für die, die regieren, für die, die Gesetze machen und dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden, für die Richter. Wir sollen ein Segen sein und an uns soll die Welt sich orientieren und nichts Schlechtes zu sagen haben. Auch wenn wir ein Gräuel sind in bestimmten Bereichen, oder ein Unterschied, auch wenn sie uns vielleicht als verrückt darstellen, oder als Träumer, aber dennoch sollen wir ein gutes Zeugnis haben vor dieser Welt, so dass sie uns trotzdem betrachten und sagen, aber es sind dann tolle Leute. Sind sehr nützlich. Sind ein Segen, tun uns gut. Ja. Und auch das kann man schnell verlassen, wenn man sich Regierungen ansieht, diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit vielleicht in der Gottlosigkeit und bitter wird. Wie böse die Welt ist, wie böse die Regierungen sind, wie menschenfern und ungöttlich. Doch das will ich nicht, weil ich möchte trotzdem, auch wenn ich vielleicht mit dem Pharao nicht klarkomme oder eine andere Philosophie habe vom Leben und von Wahrheit oder gut und gerecht, ich möchte trotzdem ein Segen sein, auch für dieses Leben. Ja. So wie Josef ein Segen war und manche kann man erreichen. Ja, denk an Nebukadnezar, der da die Weltherrschaft in Anführungsstriche hatte, aber in dem Bereich und durch Daniel seine Treue und die von seinen Freunden, seinen Geschwistern im Geist, hat er sich, und obwohl sie ein Anstoß waren und obwohl er sie bestrafen wollte und obwohl sie ein Gräuel waren, in seinen Augen und den Augen aller, weil sie sich nicht knien wollten vor diesem Gott, sondern gesagt haben, nee, ich bete weiter, nee, ich bleib trotzdem bei Jahwe. Dann gehe ich halt und sterbe, ist mir egal, und ich weiß, wo ich hinkomme. Ich bin dir nicht gehorsam in dem Bereich. Und das hat ihn angekotzt. Und er wollte sie wegschieben, weil es ihn genervt hat. Diese Gerechtigkeit. Und diese Gottesfurcht. Aber im Endeffekt war ihre Treue zu Gott und ihre Liebe und ihr Licht der Segen, dass er sich bekehrt hat. Zu Jahwe. Und das waren viele. So wie Samuel. Nee. Wie ist der Sohn von David? Salomo, der ein Segen für alle Welt war und alle kamen zu ihm. So wie es viele Herrscher waren, in der Zeit der Geschichte Israels. Wo immer wieder treue Leute da waren, so wie in der Geschichte hier, Josef vom Pharao oder vom Statthalter oder vom Gefängniswart da. Er war trotzdem Hebräer. Er hat Jahwe angebetet und nicht die Götter von Israel, von Ägypten, er war trotzdem Gott treu und demütig und gehorsam und hat akzeptiert. Und das war ein Zeugnis, dass diese gottlose Welt, die so durcheinander ist, wer und was Gott ist, überhaupt nicht erkennen kann. Durch diese Vielfalt und Verblendung, hat er es doch geschafft, da ein Zeugnis zu sein und Licht, dass sie Jahwe anerkennen. Und in Zeiten von Israel, auch hier schon, aber auch später dann mit Mose, diese Völker drumherum lernen durch Israel und das, weil sie anders sind und sich nicht vermischen, lernen Jahwe kennen und bezeugen Jahwe als Gott. Immer und immer wieder. Wenn du Richter liest oder was auch immer, oder 1. Samuel oder was auch, Könige oder in jedem Buch, Ruth und was du auch lesen magst in der Bibel, du siehst immer wieder, die Welt lernt Jahwe kennen durch Israel. Und auch seine Kraft und sein Wirken. Und Jahwe ist gnädig den Völkern. Auch bei Ninive, 400 Jahre hat er zu Ninive geredet, zu dieser gottlosen Welt. Und sie wollten und konnten vielleicht nicht ihre Sünde loslassen. Und doch hatte er seinen Zeitpunkt. Und dieses ganze Volk hat sich bekehrt zu Jahwe und hat Buße getan, ist umgekehrt. Weißt du, wir sind einfach nur Boten in dieser Weltzeit und Gesandte. Und um Licht und Segen zu sein, geht's nicht anders als nur dieser eine Weg, der Weg Christus, dass ich mich täglich selbst verleugnen muss und mich selbst sterben muss und ja, das Kreuz tragen muss, das mir am Tag aufgelegt ist. So einen anderen Weg gibt's nicht, um Licht und Segen zu sein. Und all dieses Leid wird belohnt. Und all diese Kosten sind gering zum Lohn am Ende. Aber es ist hart und es ist schwer. Es bedeutet, dass ich mich ändern muss. Und dass ich Gott vertrauen muss. Dass ich ihn suche, dass ich nach ihm frage, dass ich mich ausstrecke und sage, Herr, ich möchte von deinem Wasser trinken. Nicht von dem Wasser, das die Welt mir gibt. Herr, ich möchte von deinem Brot essen. Nicht von dem Brot, das die Welt mir sagt. Herr, ich möchte in deiner Gnade bleiben und in deinem Opfer wandeln. Herr, ich möchte dieses Trankopfer sein, das zuzüglich zu deinem großen Heilsopfer gegeben wird. Weil ich meinem Schöpfer die Ehre geben möchte und den Dank und den Lob und den Preis. Ich möchte ein Segen sein und ich will, auch wenn ich vielleicht ein Anstoß bin für manche oder zu bestimmten Zeiten, auch wenn meine Träume sich vielleicht gerade nicht erfüllen und du es mir nicht gibst, auch wenn ich gerade warten muss und still sein muss und am Ausrasten bin, ja, ich will mich trotzdem demütigen vor dir und akzeptieren, dass du für alles dein Maß und deine Zeit hast, die mir und auch meinem Nächsten zum Guten sind. Ja, und diese Demut, diese Treue im Kleinen, ich danke dir, dass du uns das beibringst, dass du uns da veränderst, dass du unsere Schwachheit verstehst, dass du unsere Sorgen und Nöte verstehst, dass du ja auch verstehst, dass wir nicht fähig sind. Ja, du hast ein wundervolles Herz und einen wundervollen Charakter. Du bist eine wundervolle Person. Und ich will dir folgen und dich anbeten. Ja, für mich sind die Dinge einfach unübersichtlich und unüberwindbar, auch gerade. Aber ich danke dir, dass du immer wieder kommst und mir zeigst, dass es nur so scheint, sondern dass das nicht die Wahrheit ist. Ja, weil du eine Lösung, einen Ausweg hast zur richtigen Zeit. Und ich bitte dich und ich kann dich nur weiter bitten, dass du mich nicht loslässt, dass du uns alle hier nicht loslässt. Dass du uns immer wieder vergibst und dass du uns wachsen lässt in Demut, in Vergebung, in Treue, in Mitgefühl, in Güte und in Liebe. Und so dass wir Frieden haben und Freude und unser Auge Licht ist und unser ganzer Leib vollkommen Licht. So dass wir ein Segen sind und auch segnen wollen, selbst die, die die überhaupt nicht ähneln. Ja. Lass uns nicht vergessen, dass wir eine Aufgabe haben für die Gottlosen hier, für die Sünder, bist du gekommen. Ja. Und führe uns da durch unseren Alltag her. Amen.